wie wenn ich im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles Böse und Traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde nichts und muss wieder lächeln über mich selbst. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. Die tiefe, nächtliche Finsternis ist so schön und weich gesammelt, wenn man nur richtig schaut. Und in dem Knirschen des feuchten Sandes, unter den langsamen, schweren Schritten der Schildwache, singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben, wenn man nur richtig zu hören weiß.
Es ist so kalt in der Zelle, dass unsere Nasen rot anlaufen und unsere Füße sind eiskalt. Aber es ist nicht erlaubt, vor der Schlafenszeitglocke ins Bett und unter die Decke zu kriechen. Die Löcher in den Fensterrahmen sind mit Damenbinden und Rotkrümeln zugestopft. Nachts ist der Himmel von den Straßenlaternen immer ganz orange. Ich habe meinen Hungerstreik offiziell beendet und trinke jetzt warmes, gefärbtes Wasser, Tee und esse dreimal am Tag trockenes Brot. Die flachen Metallbetten sind furchterregend. Es erscheint so einfach, sich an den Kanten den Schädel einzuschlagen. Ich kann immer noch nicht schlafen. Man hat mir angedroht, mich in eine Strafzelle zu verlegen, weil ich heute mein Bett nicht ordentlich gemacht habe.
Wert Feministin, Wert Feministin, Wert Feministin. Pilgerprozession aus schwarzen Limousinen. Ein Lehrerpriester kommt in die Schule, geht zum Unterricht, bringt ihm Geld mit. Patriarch Unjahid glaubt an Putin, glaubt stattdessen lieber an Gott, du Mistkerl. Der Gürtel der seligen Jungfrau ist kein Ersatz für Massendemonstrationen. Maria, die heilige Gottesgebärerin, ist bei uns im Prozess.
Sie darf keine Palina aus
zwei Wochen wurde die Produktionsnorm für alle Brigaden von 100 auf 150 Uniformen am Tag erhöht. Mechaniker sagen, dass sie keine Ersatzteile haben, um die kaputten Maschinen zu reparieren. Sie werden auch keine bekommen. In den ersten Monaten musste ich selbstständig den Mechanikerberuf erlernen. Ich war nur an den Nähmaschinen mit meinem Schraubenzieher in der Hand und der Verzweiflung offen, um sie zu reparieren. Deine Hände sind durch Nadeln zerstochen und zerkratzt. Du schmierst das Blut auf den Tisch, aber versuchst trotzdem weiterzunähen. Denn du bist ein Teil der Fließbandproduktion. Du musst auf dem gleichen Niveau wie erfahrene Näherin arbeiten. Und die verdammte Maschine geht immer wieder kaputt, weil du neu bist und deshalb natürlich die schlechteste Maschine bekommen hast. Der Motor ist wieder kaputt, du suchst einen Mechaniker. Man schreit dich an, weil du die Norm nicht erfüllst. Lager wird dir das Leben nicht beibringen. Du wirst dann an die Nähmaschine gesetzt und du kommst sofort aufhören. Vor einem Jahr wurde eine Disgäulerin zu Tode geführt. Das passiert in der dritten Abteilung, in die Menschen gebracht werden, die jeden Tag verprügelt werden müssen. Die Frau ist im Lagerkrankenhaus gestorben. Als Todesursache wurde Schlaganfall. In einer anderen Abteilung wurden neue Näherinnen ausgezogen. In der Werkstatt herrscht eine bedrohlich nervöse Atmosphäre. Ständig erschöpfte Häftlinge sind bereit, wegen jeder Kleinigkeit zu schreien und sich zu prügeln. Vor kurzem hat man einer sehenden Frau den Kopf mit einer Schere gebrochen, weil sie eine Hose nicht rechtzeitig gefertigt hatte. Eine andere Frau versuchte die Tage, sich mit einer Handsäge in den Bauch zu stechen. Sie wurde gestorben. Jetzt verstehe ich, dass ich schon im Mai den Hungerstreik hätte treten sollen. Aber da ich gesehen habe, unter welchem heftigen Druck und deswegen Anarbeit in die Liebe geraten, habe ich versucht, den Aufhörer zu planen. Vor drei Wochen am 30. August bat ich den Oberstleutnant und begann auch dafür zu sorgen, dass alle Häftlinge in meiner Brigade 8 Stunden am Tag schlafen dürfen. Es ging darum, den Arbeitstag von 16 auf 12 Stunden zu kürzen. Gut, am Montag wird die Brigade 8 Stunden arbeiten, sagte er. Mir war klar, dass es eine Falle ist, weil wir in 8 Stunden unsere überhöhte Norm nicht schaffen würden. Die Brigade wird dafür bestraft. Und wenn sie erfahren, dass es wegen dir passierte, fuhr der Oberstleutnant fort, wird es dir nie mehr schlecht gehen, denn im Jenseits geht es niemandem schlecht.
Meine einzige Zellengenossin Nina und ich schlafen in Straßenklamotten auf Metallbetten. Sie in einer Pelzjacke, ich in einem Mantel. Es ist so kalt in der Zelle, dass unsere Nasen rot anlaufen und unsere Füße sind eiskalt. Aber es ist nicht erlaubt, vor der Schlafenszeitglocke ins Bett und unter die Decken zu kriechen. Die Löcher in den Fensterrahmen sind mit Damenbinden und Rotkrümmeln zugestopft. Nachts ist der Himmel von den Straßenlaternen immer ganz orange. Ich habe meinen Hungerstreik offiziell beendet und trinke jetzt warmes, gefärbtes Wasser, Tee und esse 3-mal am Tag trockenes Brot. Die flachen Metallbetten sind furchterregend. Es erscheint so einfach, sich an den Kanten den Schädel einzuschlagen. Nina sagt ständig, dass es schlimmer nicht werden kann. Sie ist 55 und wurde wegen Einbruchs verhaftet. Ein besoffener Polizist hat alle ihre Sachen abgenommen und sie gezwungen, das Protokoll zu unterschreiben, das sie belastet. Sie hat nie zu lesen bekommen, was sie unterschrieben hat. Jetzt ist sie eine Diebin mit einer Maske und damit auch eine von Pussy Riot. Nina hat mir erzählt, dass ihre vorherige Zellengenossin Vika hieß. Obwohl sie schwanger war, wurde ihr auf einem Polizeirevier Handschellen angelegt. Man hat sie vergewaltigt. Erst am nächsten Tag wurde sie zum Arzt gebracht. Der hat weder die Fehlgeburt noch die Vergewaltigung diagnostiziert. Vika ist wegen Einbruchdiebstahls bei Unbekannt angeklagt, so lautet das Protokoll. Sie ist ebenfalls eine Diebin mit einer Maske. Und ja, auch sie ist eine von Pussy Riot. Ich kann immer noch nicht schlafen. Man hat mir angedroht, mich in eine Schlafzelle zu verlegen, weil ich heute mein Bett nicht ordentlich gemacht habe. Hier im zentralen Untersuchungsgefängnis weiß kein Mensch, was ein Bettzeugkasten ist, genau wie in Europa. Dafür wissen alle, dass man eine Kriminelle und aus gutem Grund hier ist. Nina meint weiterhin, dass es schlimmer nicht werden kann. Wir unterhalten uns über Orwell, Kafka und die Regierungsstruktur. Wir verfluchen das Unrecht. Aber trotz meiner aufmunternden Foucault-Zitate glaubt Nina nicht an Veränderungen. Sie bleibt dabei. Könnte sein, aber ich werde nicht weggehen. Solange der Arzt des Untersuchungsgefängnisses stolz erzählt, er sei bei den Protestveranstaltungen der Opposition auf dem Bolognaja-Platz dabei gewesen, solange die Frau in Uniform, die mir die Fingerabdrücke genommen hat, an die Revolution glaubt, obwohl sie deren Friedlichkeit unsinnig findet, solange all die, die über mich schreiben und die mir helfen, sich über die Veränderungen freuen, solange werde ich nicht weggehen. Heute ist der erste Tag, an dem ich einen richtigen Spaziergang machen konnte. Beim Hofgang auf dem winzigen Platz zwischen Betonmauern mit rostigen Metallgittern obendrauf bin ich 20 Minuten lang gelaufen. Wir dürfen im Untersuchungsgefängnis Nummer 6 keinerlei Bücher erhalten. Das einzig erlaubte Buch ist die Bibel, die meine Mutter heute früh vorbeigebracht hat. Ich habe sie immer noch nicht. Scheint, dass es wirklich schlimmer nicht werden kann.
Die Leute, mit denen ich das Glück hatte, in meinen aktionistischen Jahren zusammenzuarbeiten, waren ziemlich untypisch für Moskau. Diese Leute waren weder an Geld noch an Komfort interessiert. Sie gingen nicht ins Café Jean-Jacques. Wenn sie in einen Café wollten, entschieden sie sich für eins, in dem sie diskutieren und Aktionen planen konnten, ohne etwas bestellen zu müssen. Wenn sie was essen wollten, haben sie sich einen Laib Brot geteilt. Sie zogen es vor, ihre Zeit und ihr Bewusstsein, mit dem sie dazu bereit waren, alles in ihrer Umgebung mit einzubeziehen, umzugestalten, nicht nahe zu vergeuden, sich Tag für Tag für ihr leibliches Wohl abzurackern und umzuquälen. Ihre Herzen waren nicht schwer von Völlerei oder Rausch. Ihr Verstand war voll und ganz mit dem beschäftigt, woran wir gerade arbeiteten. Und sie haben viel gearbeitet, mit Leidenschaft und Enthusiasmus. Selbst das Wissen, dass sie für ihre Aktivitäten möglicherweise mit Gefängniswürden zahlen müssen, hielt sie nicht auf. Im Allgemeinen waren sie damit beschäftigt, sich selbst weiterzubilden oder befanden sich in Ausbildung. Philosophen sollten die Welt nicht einfach bloß beschreiben, sondern sie verändern. Glück bedeutet, nach Werten zu leben. Ich bin glücklich, manchmal sogar hier. Fasset eure Seelen mit Geduld. Ich finde es schwer auszuhalten, von denen getrennt zu sein, die mein Leben ausüben. Aber ich bin geduldig. Ich lerne, wie ich mit denen, die gerade um mich herum sind, in Kontakt komme. Diese Leute sind auf der Suche nach Komfort gewesen. Lebensstatus war ihnen wichtig. Was den Komfort hier angeht, sind wir jetzt alle gleich. Meine Verhaftung macht mich nicht wütend. Ich hege keinen Groll, jedenfalls keinen politischen, wenn überhaupt dann politischen. Unsere Inhaftierung ist ein deutliches Symbol dafür, dass man uns unsere Freiheit genommen hat, dem ganzen Land. Diese Bedrohung der freiheitlichen und emanzipatorischen Kräfte in Russland, das macht mich wütend. Wir müssen alle in kleinen Vorfällen den Gesamtzusammenhang sehen. In einer Konstellation scheinbar zufälliger Indizien eine Tendenz und in konkreten Ereignissen einen allgemeinen Trend. Die Die Feministinnen der zweiten Welle sagten, dass die Arte ist politisch. Das stimmt. Der Fall Pussy Riot zeigt, wie drei Menschen, die wegen ungebührlichen Verhaltens angeklagt werden, eine politische Bewegung entstehen lassen können. Dieser konkrete Fall von Unterdrückung und Verfolgung derjenigen, die es wagt, die Stimme gegen ein autoritäres Land zu erheben, hat die ganze Welt aufgerüttelt. Männliche wie weibliche Aktivisten, Punks, Popstars, Regierungsvertreter, Schauspieler, Umweltschützer, Feministen, islamische Theologen und Christen. Sie alle beten für Pussy Riot.
Ansichten und meine Frage lautet, was soll ich tun,
gemischte Gefühle, was diesen Prozess angeht. Auf der einen Seite gehen wir von einem Schuldsprung aus, im Vergleich zum Justizapparat, so nennt man ihn, und wir haben verloren.
Wir legen keinen Hass gegen orthodoxen Christen. Das orthodoxe Christentum verehrt dieselben Werte wie wir. Namen, Persönlichkeit, Richtigkeit, Liebe und
Falschheit.
Wir legen keinen Hass gegen orthodoxe Christen.
Dass die Christen
das orthodoxe Christentum verehrt dieselben Werte wie wir. Namen, Persönlichkeit, Rechtigkeit, Liebe und
Auf welches Gesetz welchen Verhaltenskodex oder zumindest welche Vorschriften bezieht sich das Justizministerium der Russischen Föderation mit all diesen Begriffen? Sakrileg, Gotteslästerung, obszöne Lieder, vulgär gehobene Beine. Der obere Tempel der Christ-Erlöser-Kathedrale gehört nicht zur russisch-orthodoxen Kirche. Es befindet sich kein geweihter Ort an der Stelle im Tempel, an der das Prunkgebet stattfand. Und es hat dort auch nie einen gegeben. Der obere Tempel der Christ-Erlöser-Kathedrale ist eher das Imitat eines Hauses der Gottesverehrung. Wie zum Beispiel auch eine Schaufensterpuppe lediglich das Imitat eines Menschen ist. Sie hat Arme, Beine und sogar einen Kopf, aber kein Herz und keine Seele. Was hat die Staatsanwaltschaft den Angeklagten zur Last gelegt? Ihre Kleidung hatte die falsche Farbe, sie standen am falschen Platz, sie haben in nicht ordnungsgemäßer Weise gebetet. Sie haben sich in falscher Richtung und Geschwindigkeit gekreuzigt. Sie haben den heiligen Lagen den Rücken zugekehrt und sich teuflisch aufgeführt und getanzt. Sie haben einen geweihten Bereich der Kirche auf vulgäre Art die Beine gehoben. Ich erzähle hier nichts Falsches, so steht es wortwörtlich in der Anklageschrift, die der Staatsanwaltschaft uns vorgelesen hat. So einfach und mühelos haben sie die jahrhundertealten Fundamente des orthodoxen Glaubens zerstört. In Russland hat es seit 95 Jahren keinen Blasphemieprozess mehr gegeben. Nicht seit 1917. Im Jahre 2012 ist die Zeit ins Mittelalter zurückgesprungen. Bei der Bekanntgabe seiner offiziellen Position als die Stimme der Kirche hat Erzpriester Wesolot Tschapkin den Patriarchen einen Politiker genannt. Wir dagegen werden während dieses gesamten Prozesses Zeugen des Rückzugs der Staatsanwaltschaft aus der politischen Prozesse, Zeugen des Rückzugs der politischen Sphäre in die Sphäre des gewöhnlichen Verbrechens. Dies ist keine Strafsache.
Während ich am Aufbau der Ökonomiebewegung mitarbeitete, gelangte ich zu der festen Überzeugung, dass innere Freiheit die wichtigste Grundlage für Handeln darstellt und Handeln als solches von ganz unmittelbarer Bedeutung ist. Nach einem knappen halben Jahr in Haft bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass das Gefängnis nichts anderes als Russland im Kleinen ist. Denn alles, was sie mir nehmen können, ist sogenannte Freiheit. Es ist die einzige in Russland existierende Form. Doch meine innere Freiheit kann mir niemand nehmen. Sie lebt im Wort. Wird weiterleben, dank der Glasnost. Wenn das hier von tausenden Menschen gelesen und gehört wird, diese Freiheit wird weiterleben mit allen, die nicht gleichgültig sind und uns in diesem Land hören, mit allen, die in diesem Prozess Bruchstücke von sich selbst entdeckt haben, so wie andere sie in früheren Zeiten bei Franz Kafka oder Guy Debord entdeckt haben. Ich glaube, dass ich aufrichtig und offen bin, ich dürste nach der Wahrheit. Und diese Dinge werden uns alle nur noch ein wenig freier machen. Wir werden schon sehen.
Leidenschaft, totale Ehrlichkeit und Naivität sind Heuchelei, Verlogenheit und falscher Bescheidenheit überlegen. Mit diesem Prozess missbraucht uns das System. Wer hätte gedacht, dass ein Mann und der Staat, den er regiert, immer und immer wieder absolut unmotiviert Böses tun? Wer hätte gedacht, dass die Geschichte, insbesondere Stalins gar nicht so lange zurückliegender großer Terror, uns nichts lehrt? geschrieben. Aus Leibesgründen haben wir die Gesetzlosigkeit der Machthaber der Führungsorgane angeprangert. Doch jetzt hat man uns unserer Stimmen beraubt. Man hat sie uns am 3. März 2012 genommen, als wir verhaftet wurden. Und tags darauf hat man uns und Millionen anderen bei den sogenannten Wahlen unsere Stimmen und unsere Wahlstimmen gestohlen. Das Unerklärbare ist unser Freund. Die anspruchsvollen und raffinierten Werke der Dichtergruppe und ihre Suche nach einem Denken an den Rändern des Sinns fand ihre Verkörperung schließlich darin, dass sie für ihre Kunst mit dem Leben bezahlen, durch den sinnlosen und unerklärbaren großen Terror.
Was für ihn steuert die Zensur von Träumen an die Zeit des
bekommen für subversiven Schlagkraft auch das feige Pakt des sexistischen Regimes, bitte feministische Keiltreiberinnen rufe, Liebung. Revolte in Russland, das Charisma des Protests, Revolte in Russland, Putin hat Schiss, Revolte in Russland, es gibt uns Aufstand, Aufstand, Revolte in Russland, Aufstand, Aufstand, geh auf die Straße, wohn auf den Boden, lass die gute Welt.
Zynismus ist Mode, spöttisches Lächeln und dumpfe Melancholie. Merk dir, wenn du es nicht tust, tut's vielleicht keiner. Sehr viele von ihnen haben einfach keine Zeit, darauf zu achten, was sie tun, ganz zu schweigen von der Zeit, Inventur zu machen. Sie haben Zeit, auf andere zu schauen, Rügen auszuteilen. Dafür haben sie Zeit. Wenn du dich dafür entscheidest, Gutes zu tun, zu helfen, komme was wolle, merk dir, du hast verloren. Du hast höchstwahrscheinlich verloren. Aber das heißt nicht, dass du es lassen sollst. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wer wir sind. Es ist wichtig, zu wissen, dass es dein Gewissen ist, das zählt. Es ist wichtig, deinem Gewissen zu folgen. Wichtig ist nicht so sehr, Dinge zu verändern, sondern zu wissen, dass du sie veränderst.
Es ist mein drittes Weihnachten, Kindchen, aber nehmen Sie es gar nicht tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie immer. Gestern lag ich lange wach. Ich kann jetzt nie vor 1 Uhr einschlafen, muss aber schon um 7 ins Bett. Dann träume ich Verschiedenes im Dunkeln. Gestern dachte ich also, wie merkwürdig das ist, dass ich ständig in einem freudigen Rausch lebe, ohne jeden besonderen Grund. So liege ich zum Beispiel hier in der dunklen Zelle auf einer steinharten Matratze, um mich ausruhen, die übliche Kirchhofstimme. Man kommt sich vor wie ein Grab. Fensterher zeichnet sich auf der Decke der Reflex der Laterne, die vor dem Gefängnis die ganze Nacht brennt. Zeit zu Zeit hört man nur ganz dumm das ferne Rattern eines vorbeigehenden Eisenbahnzuges oder ganz in der Nähe unter den Fenstern das Räuspern der Schildwache, die in ihren Schildwachen. und ich lächle im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles Böse und Traurige bestraft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde nichts und muss wieder lächeln über mich selbst. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. Die tiefe nächtliche Finsternis ist so schön, weich, sanft, wenn man nur richtig schaut. Und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen, schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben, wenn man nur richtig zu hören weiß. In solchen Augenblicken denke ich an Sie und möchte Ihnen so gerne diesen Zauberschlüssel mitteilen, damit Sie immer und in allen Lagen das Schöne und das Freudige des Lebens wahrnehmen, damit auch Sie im Rausch leben. Über eine bunte Wiese gehen. Ich denke ja nicht daran, sie mit Asketentum, eingebildeten Freuden abzuspeisen. Ich gönne ihnen alle reellen Sinnesfreuden. Ich möchte ihnen nur noch dazu meine unerschöpfliche innere Heiterkeit geben, damit ich um sie ruhig bin, dass sie in einem sternenbestickten Mantel durchs Leben gehen, der sie vor allem kleinen, trivialen und beängstigenden schützt. Sie haben im Steglitzer Park einen schönen Strauß aus schwarzen und rosa-violetten Beeren gepflückt. Für die schwarzen Beeren kommt in Betracht entweder Holunder, seine Beeren hängen in schweren, dichten Trauben zwischen großen, gefiederten Blattwedeln, sich erkennen sie, oder wahrscheinlicher Ligusten, schlanke, zierliche, aufrechte Rissen. Schmale, längliche, grüne Männchen. Die rosigen Violetten unter kleinen Männchen versteckten Beeren können die der Zwergmistel sein. Sie sind zwar eigentlich rot, aber in dieser späten Jahreszeit ein bisschen schon überreif und angefordert, erscheint sie oft so violett-rötlich. Die Blättchen sehen der Myrte ähnlich, klein, spitz am Ende, dunkelgrün und lederig. Schafenschwarz erlebt auf dem Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, vollpackt mit Säcken oder alten Soldaten, aber nur Hemden, oft mit Blutflecken. Die werden wie abgehauen, Zellen verteilt, geflickt, dann wieder aufgeladen und ans Militär abgeliefert. Neulich kam so mein Wagen, gespannt, statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah die Tiere zum ersten Mal in der Nähe. Sie sind kräftiger und breiter gebaut als unsere Rinder, mit flachen Köpfen und flach abgebogenen Haaren. Die Schädel, also unseren Schafen, sind ja ganz schwarz mit großen, sanften Augen. Sie stammen aus Rumänien, sind Kriegstrophäen. Soldaten, die den Wagen führen, erzählen, dass es sehr mühsam war, diese wilden Tiere zu fangen und noch schwerer sie, die an die Freiheit gewöhnt waren, zum Lastdienst zu benutzen. Sie wurden furchtbar geprügelt. An die 100 Stück der Tiere sollen in Breslau allein sein. Und dazu bekommen sie, die an die üppige rumänische Weide geführt waren, elendes, karges Futter. Sie werden schonungslos ausgenutzt, um alle möglichen Lastwagen zu schleppen und gehen dabei rasch zugrunde. Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle bei der Toreinfahrt kommen. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem dicken Händel des Peitschen dass die Aufseherin ihn empört zurückgestellt, ob er denn gar kein Mitleid mit den Tieren hätte. Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid, antwortete er mit bösem Lächeln und hieb noch kräftiger an. Die Tiere zogen
Es ist so kalt in der Zelle, dass unsere Nasen rot anlaufen und unsere Füße sind eiskalt. Aber es ist nicht erlaubt, vor der Schlafenszeitglocke ins Bett und unter die Decken zu kriechen. Die Löcher in den Fensterrahmen sind mit Damenbinden und Brotkrümeln zugestopft. Nachts ist der Himmel von den Straßenlaternen immer ganz orange. Ich habe meinen Hungerstreik offiziell beendet und trinke jetzt warmes, gefärbtes Wasser, Tee und esse dreimal am Tag trockenes Brot. Die flachen Metallbetten sind furchterregend. Es erscheint so einfach, sich an den Kanten den Schädel einzuschlagen. Ich kann immer noch nicht schlafen. Man hat mir angedroht, mich in eine Strafzelle zu verlegen, weil ich heute mein Bett nicht ordentlich gemacht habe. Wir dürfen im Untersuchungsgefängnis Nummer 6 keinerlei Bücher erhalten. Das einzig erlaubte Buch ist die Bibel, die meine Mutter heute früh vorbeigebracht hat. Ich habe sie immer noch nicht. Scheint, dass es wirklich schlimmer nicht werden kann.
Was das heißt, sagt die Liebe. Gewiss, das versteht nur derjenige und kein anderer als der, dem Gott den Geist des Verstehens gegeben hat. Ihn lehrt weder die Schrift, noch begreift es der menschliche Geist, noch nützt das kreatürliche Bemühen nach Begreifen und diese Gabe stammt vielmehr vom Allerhöchsten, in den dieses Wesen entrückt wurde, durch die Fülle an Erkenntnis, in der nichts von ihrem eigenen verblieb. Und eine solche Seele, die ein Nichts geworden ist, besetzt dann alles und besitzt doch nichts. Will alles und will nichts. Weiß alles und weiß doch nichts.
Ich verwandle mich in Dinge.
Ich hänge wie ein Verbrecher.
Ich speise mit Königen.
Meine kaputte Kutsche schlingert eure Straßen entlang und unter dem Schnee lege ich mich ein Weilchen hin. Ich speise mit Irren.
Ich verwandle mich beim Gehen.
Ich halte Stand wie ein König.
Unter Brücken und im Schnee. Wenn mein Kind des Nachts schläft, scheint die Zeit stillzustehen und sich in Wasser zu verwandeln. In ein Meer, das alles mit allem vereint. Vielleicht sogar mich mit dir. Und selbst der größte Schatz wäre sicher darin. Schwimmend auf einem einfachen Fluss. Ich befestige jedes Kreuz an einem Ort, wo Menschen es finden, erkennen und sich erinnern. Sie sagen, Heimat ist, wo man dich immer vermisst. Wenn ich sowas höre, hätte ich Lust, den Sprecher fest in den Schützkasten zu nehmen und ihn dann langsam zu zwingen, seinen Blick auf die schaukelnde Kinderliebe zu richten. Dann möchte ich seine Hand nehmen und sagen, sieh, wie der Flieder blüht. Kannst du seinen Duft spüren?
Nichts wird von uns übrig bleiben.
Aber das wird